Sylt, der Insel-Podcast vom Hamburger Abendblatt. Reetdach und Hochhaus, Fischbude und Gourmet-Tempel, pulsierende Plätze und Natur pur. Sylt ist eine Insel der Gegensätze und so sind ihre Geschichten. Abendblatt-Chefreporter Ulrich Gasdorf trifft Gastgeber, Politiker, Einwohner und Gäste zu Gesprächen, die einen Blick hinter die Tourismusfassaden der Nordseeinsel werfen.
Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Mein Name ist Ulrich Gasdorf und ich begrüße heute Tim Becker. Herzlich willkommen.
Hallo, herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Wir sprechen heute wieder über die Insel. Und nachdem ihr 2020 das legendäre Pony in Kampen übernommen habt, habt ihr jetzt ein weiteres Lokal eröffnet auf der Insel. Erzähl unseren Hörern, wo und was das ist.
Ja, richtig. Wir haben dieses Jahr die Ausschreibung gewonnen von der Gemeinde List und haben die Weststrandhalle in den Lister Dünen, wie ich das immer ganz schön nenne, übernommen und haben im März angefangen, das ganze Gebäude etwas umzugestalten, umzubauen, gestrichen von außen, von innen alles auch nochmal neue Möblierung reinzumachen, Küche neu, also auch für die nächsten 10 Jahre, sagen wir mal, fit gemacht. Ja, und haben da in den Dünen wirklich einen ganz tollen Ort geschaffen für alle Sylter, Lister, Touristen, jedermann. Das war uns halt ganz wichtig, weil es ein sehr beliebter Ausflugsort ist für alle, dass es auch ein Ort wird für alle.
Das ist ja dann ganz oben an der Spitze sozusagen, ne? Man könnte fast sagen, eines der nördlichsten Restaurants Deutschlands.
Genau, List liegt noch ein bisschen nördlicher, aber wir sind so am unteren Ende vom Ellenbogen, wo es dann eigentlich auch viele Spaziergänger in den Ellenbogen zieht zum Spaziergang. Und so, wir sind so der vordere Punkt, wo man startet und wieder ankommen kann. Und also auch ein perfekter Ort, um dann das Einklingen, Ausklingen zu lassen, den Tag.
Also ihr habt aus der die Weststrandhalle, so hieß es bislang, gibt es ja schon. Ich habe mir mal angeschaut, ich glaube, es gab es über 30 Jahre schon.
Genau, am ursprünglichen Ort, die Weststrandhalle, gab es sogar noch mal ganz, ganz früher noch an einem anderen Ort. Das war noch mal näher am Wasser. Die wurde mal abgerissen. Das war ehemals auch eine Bücherhalle, also eine Lesehalle, wo die Leute lesen konnten. Da waren Lesungen und dann wurde ein Strandkorbhalle war es auch mal. Und ja, irgendwann wurde es mal zur Gastronomie und dann war das jetzt vor den letzten 30 Jahren war es von einem Österreicher betrieben. Da gibt es richtig guten Schnitzel und gab Kaiserschmarrn. Also es war auch sehr, sehr beliebt, aber die haben nach 30 Jahren oder 27 Jahren aufgehört und haben es an das Restaurant Wonnemeyer abgegeben.
Kennt man auch, die waren vorher in Wenningstedt.
Ganz genau. Wonnemeyer ist ja auch ein guter Koch und auf der Insel auch sehr bekannt und betreiben ja nach wie vor Gastronomie, beziehungsweise er als Koch ist noch aktiv. Ja, und von denen haben wir es dann übernommen.
Moment, aber ihr habt ja erstmal, Tim, das muss man auch mal erzählen, weil Es ist ja jetzt nicht so, dass das Ganze ist ja, das gehört ja der Kurverwaltung oder gehört ja irgendwie List. Das heißt, ihr habt ja nicht einfach übernommen, sondern ihr habt ja eine Ausschreibung gehabt.
Genau, die Kurverwaltung hat sich dazu entschieden, nachdem der Mietvertrag ausgelaufen ist, das in die Ausschreibung zu geben und war sich anfänglich gar nicht sicher, ob das überhaupt jemanden interessiert, da eine Gastronomie aufzumachen. Erstmal natürlich zeitlich bedingt nach Corona, unsichere Zukunft und Thema Krieg und aber es haben sich doch am Ende schon an die 20 Gastronomen beworben für die Gastronomie und ja, wir haben unser Konzept abgegeben, sind beim Konzept halt auch sehr auf den Standort eingegangen und geguckt, was ist drumherum, welche Gäste haben wir zu erwarten und was wollen wir von Ort schaffen und für uns war halt dieses Thema Gemütlichkeit, Dünen, Wasser, Strandversorgung ist auch ein riesengroßes Thema, dass man da nicht einfach nur Currywurst Pommes macht, sondern ich habe selber 3 Kinder, dass das auch ein bisschen nachhaltiger ist und auch ein bisschen gehaltvoller und eine größere Auswahl hat und sowas. Und am Ende waren es, glaube ich, eine Summe aus vielen Punkten, die dann dazu geführt hat, dass die Lister Kurverwaltung uns da die Chance gegeben hat und gesagt, mit euch würden wir das gerne die nächsten 10 Jahre mindestens machen. Ja, und so ist es dann dazu gekommen.
Ja, eine traumhafte Lage. Der Strand ist da ja direkt quasi, ne? Und kann ich denn von dem Restaurant aus, sehe ich auch das Meer?
Wir haben von der Terrasse, es gibt 2, 3 Tische, wo man über eine Düne, an einer Düne vorbei das Meer sehen kann. Aber wir sind auf den Dünen und vor uns sind auch noch 2, 3 Dünen, dass man jetzt keinen riesengroßen Meerblick hat. Aber man hat, was man auf Sylt irgendwie gar nicht so oft wahrgenommen hat, man hat einen wunderschönen Blick über diese ganzen Dünen. Das kommt einem dann schon vor, wenn manchmal der Nebel ist, ob das die Alpen sind oder zu jeder Tageszeit hat es eine ganz andere Atmosphäre. Und man hört halt das Meer natürlich, das Rauschen hört man die ganze Zeit. Also Also die Nähe ist auf jeden Fall da, die Sicht nicht 100%, aber wie gesagt, sollte man sich nicht entgehen lassen, die Sicht da zu genießen, weil es nicht nur der Meerblick auf Sylt halt das Schöne ist.
Merke schon, ich glaube, Herbert Seckler muss sich jetzt ganz warm anziehen mit seiner Sansibar. Das ist ja auch so eine ähnliche Lage, kann man so sagen. Ihr noch mehr so Blick habt in den Dünen eigentlich, kann man auch sagen.
Ja, absolut. Wir haben halt den Vorteil, dass natürlich die Sansibar so in den Dünen liegt und wir liegen so auf den Dünen. Das kann man so ganz gut beschreiben. Aber so von der Infrastruktur ist es eigentlich dasselbe. Man hat unten den Parkplatz, man geht hoch zu unserer Holzhütte, sage ich mal ganz liebevoll. Insofern kann man das schon vergleichen, dass es so von der Aufteilung her das gleiche ist. Wir sind ein bisschen kleiner, ein bisschen uriger geworden, aber ansonsten ist es schon vergleichbar. Ja.
Wie viele Plätze hast du drinne sozusagen etwa?
Drin haben wir so circa 80 Plätze, 80 bis 90, kommt immer darauf an, ob es viele Zweiertische sind, viele große Gruppen. Wir können viel flexibler Sachen viel umstellen. Und auf der Terrasse haben wir auch nochmal so um die circa 100 Plätze.
Cool. Und ihr habt das Interieur ja neu gemacht oder habt ihr es einfach von dem Vorgänger übernommen?
Wir haben uns eigentlich vorgenommen, viel mehr zu erhalten, aber es war dann schon zu erkennen, dass als wir ein paar Wände weggenommen haben oder ein paar Sachen aufgemacht haben, dass doch schon da schon ein bisschen mehr in die Kernsanierung geht, weil es mussten Abwasserrohre dann doch neu gemacht werden. Dafür muss der Boden aufgerissen werden, dafür mussten Bänke weg, Sitzgruppen verschoben werden, abgerissen werden. Also es ist so ein Rattenschwanz, der dann da geschieht leider. Und insofern haben wir am Ende schon viel, viel mehr neu gemacht, als wir es wollten. Aber es ist natürlich dann auch, wenn man es auf 10 Jahre sieht, lohnt sich das dann auch, dass man da einen vernünftig funktionierenden Laden hat. Ja, das Einzige, was wir behalten haben, sind die Sitzecken, die Nischen. Das sind so alte Sitzbänke aus Holz gebaut gewesen. Wir haben versucht, auch viel Sachen wieder zu verwerten, dass wir dann nicht irgendwie die Sitzbänke, die wir nicht mehr brauchten, einfach wegschmeißen, haben wir sie einfach ein bisschen umgeschreinert und haben sie dann wieder angepasst und so. Ja, das war uns auch ganz wichtig, dass wir da...
Da ich selber persönlich leider noch nicht dort war, muss ich jetzt fragen, das heißt, so wie du es erzählst, ist das eine ganz gemütliche Atmosphäre? Ich stelle mir jetzt mal vor, einen Holzboden.
Ja, genau, der Holzboden ist auch drin gewesen, also ein richtiger toller Stabparkettboden, den man gar nicht mehr erkannt hatte. Wir haben den einmal... dreimal, viermal abgezogen mit den Schleifmaschinen und dann kam da wirklich ein wunderschöner Holzboden, den wir dann wieder eingepflegt haben, hervor. Und wenn man reinkommt, ist es halt wie ein Wohnzimmer. Man fühlt sich sehr, sehr gemütlich und zu Hause. Das ist bei uns auch, wir planen ja unsere Läden selber. Wir haben keinen Innenarchitekten oder sowas. Wir suchen die Möbel selber aus, wir suchen die Farben selber aus. Und am Ende ist es dann immer so ein bisschen so eine kleine Überraschung, wie dann alles zusammenspielt. Und in dem Laden müssen wir schon sagen, dass wir dann, als der Maler raus war und die ganzen Planen weg waren und sowas, dass wir selber positiv überrascht waren, wie gemütlich das da jetzt geworden ist. Man kommt wirklich rein, es riecht nach Kaffee, es riecht vielleicht nach frischen Waffeln oder der Koch setzt gerade seinen Sud an für die Rouladen und solche Geschichten. Man fühlt sich da richtig wohl und fühlt sich gleich ja wohlig aufgenommen.
Also ich stelle mir, wie gesagt, Holz vor, so ein paar diese kleinen Säulen oder sowas in der Art. Und was sind das für Farben, die ihr so, was für Farben herrschen davor?
Ja, wir haben, vorher war es sehr skandinavisch, also es war halt so weiß und ein leichtes Grau und sowas und es ist halt sehr frisch und sehr, aber auch kühl. Und das haben wir halt komplett gedreht, wir haben ganz dunkle Grüntöne genommen, warme Holztöne, wir haben eine extrem hohe Deckenhöhe, es sind 7 Meter hohe Decken, also es ist richtig so ein Dachgiebel, in dem man reinschaut. Das ist auch alles in diesem dunklen Grün, viele sagen, oh, das ist ja schwarz, aber es ist ein ganz, ganz dunkles, kräftiges Grün. Was halt ein bisschen in das Schwarze reingeht, aber um die Deckenhöhe so ein bisschen mehr Gemütlichkeit zu schaffen. Ja, den Tresen haben wir verkleidet mit alten Baguettebrettern aus Frankreich. Früher in Frankreich wurden Baguettes da drin im Ofen gebacken. Das sind so Eichenholzbretter. Cool. Und die hatten wir mal auf einer Auktion ersteigert. Damit haben wir den ganzen Tresen verkleidet und auch auf den Toiletten sind die Waschtische damit verkleidet, die Fronten. Also auch alles so ein bisschen unique gemacht und dass es nicht neu aussieht. Also man kommt auch jetzt rein und denkt, okay, das war immer schon so. Das ist, ja.
Ich finde das toll. Und ihr habt jetzt ja auch nicht gesagt, wir setzen jetzt auf irgend so ein Shishi, was das Essen angeht, es muss jetzt wieder Sushi sein oder korrigier mich. Mhm. Nein, also ich glaube, ihr habt auch relativ, du hast eben schon einmal die Rouladen erwähnt.
Ja.
Das ist ja immer das Spannendste. Was gibt's denn so zu essen?
Ja, alles, was einen glücklich macht, sagen wir immer. Und nicht zu viel und nicht zu wenig. Versuchen natürlich da auch alle abzuholen. Also es sollen natürlich auch die Leute, die vielleicht in Kampen wohnen, dahin gehen und sollen die aus der List dahin gehen, aus Westerland. Alle sollen sich da irgendwie zu Hause fühlen. Ja, also man kann da einen Kuchen essen für 4 €, man kann einen Kaffee trinken und einfach nur in die Dünen schauen. Es gibt von den Hauptspeisen, fangen wir bei Currywurst an, es gibt aber auch ein Rinderfilet, es gibt Scholle, es gibt Seezunge. Also wir bieten das die volle Breite an, aber ohne, um jetzt irgendwie 10 Seiten Karte zu haben. Also es ist sehr überschaubar, die Karte, aber für jeden was dabei. Und es ist halt alles handgemacht und hausgemacht, was uns auch total wichtig ist.
Und du hattest im Vorgespräch schon mal den Koch erwähnt?
Mhm, ja, genau. Ja, der Nico ist unser Chefkoch und ja, am Anfang war schon klar, dass er einiges auf dem Kasten hat, sagt man ja so schön. Aber jetzt, wo der Laden noch läuft und das Abendgeschäft auch anläuft, sieht man schon, er sprudelt vor Ideen und vor neuen Sachen, dass man eh sagt, so komm, lass mal ein bisschen langsamer machen und erstmal überschauen. Ja, aber da kann sich Sylt freuen, dass sie auf jeden Fall da jemanden gewonnen hat oder jemanden, der auf der Insel geblieben ist, der wirklich
toll. Der war auch schon auf der Insel?
Genau, der hat auch in der Sansibar, glaube ich, einmal gekocht, genau. Also, der kennt sich schon sehr gut auf der Insel aus und hat auch ein gutes Netzwerk an Freunden und die ihn da auch alle unterstützen und ja.
Weil das Thema ist ja, dass wir kommen gleich nochmal, du bist ja nicht nur auf Sylt aktiv, darauf kommen wir gleich nochmal, aber das es steht und fällt ja natürlich erstmal mit einem guten Koch, den habt ihr, den Nico. Mhm. Aber was ja auf Sylt allgegenwärtig ist, ist ja dieses Personalproblem. Wie habt ihr das, was habt ihr getan, dass ihr euch eine gut aufgestellte Mannschaft jetzt auch für die Strandhalle habt?
Also natürlich die grundlegenden Dinge sind natürlich, dass man auch gutes Gehalt bezahlen muss. Das kriegen wir, glaube ich, hin. Wir bieten eine ganz vernünftige Atmosphäre, wie ich finde. Und das Team ist sehr gut und auf Sylt ist es super wichtig natürlich, dass man Wohnraum bietet. Also wir haben jetzt 2, 3 Immobilien gemietet, also ganze Häuser gemietet, wo dann 5, 6 Zimmer drin sind. Und diese Zimmer werden dann untervermietet ans Personal für circa 70% des Marktpreises. Also wir können die nicht 1:1 weitergeben, weil das könnte das Personal nicht bezahlen. Also wir schlucken dann auch 30-40% von der Miete zahlt halt der Betrieb und den Rest wird dann günstiger ans Personal wiedergeben. Und dann ist es schon nicht einfach, aber es ist auf jeden Fall einfacher, Leute auf die Insel zu bekommen. Und dann setzen wir natürlich auch viel auf die Insulaner, die natürlich auch Arbeit wollen und Arbeit suchen und auch einen guten Job wollen. Ja, und das passt so. Und dann haben wir irgendwie in der letzten Zeit irgendwie ein ganz gutes Händchen dafür, dass das noch läuft.
Genau, und im September war das ja, wo ihr aufgemacht habt. Ihr habt vorher schon den Kiosk gehabt, aber jetzt habt ihr im September richtig aufgemacht, hatte ich so verstanden.
Genau,
ja. Und bist du denn bislang zufrieden?
Ja, wir sind sehr zufrieden. Also wir haben gestartet, wie gesagt, im März übernommen. Dann haben wir 3 Monate so dieses Grobe aufgebaut und umgebaut. Dann konnten wir den Kiosk schon mal eröffnen, weil das auch der Kurverwaltung sehr wichtig war, dass die Strandversorgung halt gegeben ist, weil wir eigentlich der einzige Punkt sind, wo man sich mal ein Wasser holen kann oder mal eine Brezel oder ein Fischbrötchen. Dann haben wir halt das Abendgeschäft gemacht und dann, seitdem läuft das recht gut. Wir machen viel mehr Kuchen, als wir gedacht haben. Also wir sind eigentlich schon eine kleine Bäckerei geworden.
Macht ihr selber?
Ja, wir machen alles selber. Wir haben auch eine Auszubildende in der Küche. Und die darf jetzt, glaube ich, das erste Lehrjahr
ist. Patisserie.
Patisserie darf sie dann fit werden, den Kuchen. Und die macht den besten Kuchen, finden wir jetzt schon auf der Insel. Also keiner von uns kann dran vorbeigehen, ohne einmal kurz ein bisschen was zu nehmen. Ja, und da gehen schon am Tag, wenn man so 10, 15 Bleche in der Nebensaison, dann wird richtig viel Kuchen gegessen.
Ja. Oh, wenn jetzt erstmal die Hauptsaison kommt, obwohl jetzt kommt ja erstmal der Peak quasi Weihnachten, Silvester.
Ganz genau.
Macht ihr Silvester irgendwas?
Ja, wir machen Silvester, machen wir ein großes Dinner und mit Party und DJ und so machen wir alles. Machen wir ein Fondue-Essen gibt es jetzt über die Weihnachtszeit. Also
seid ihr denn schon, weil das wird jetzt die Hörer am meisten interessieren, seid ihr denn da schon ausgebucht oder gibt es noch Restplätze für dieses Event?
Silvester sind wir leider wirklich schon ausgebucht und das hat auch nur 3 Tage gedauert. Also die Nachfrage ist wirklich enorm, haben wir auch nicht mit erwartet, nicht drauf, also ja.
Und jetzt macht ihr auch, habt ihr Heiligabend 1./2. auf oder gönnt ihr euch da Ruhe?
Genau, Heiligabend lassen wir zu. Also auch dem Personal wegen, die machen ein großes Personal-Weihnachtsessen, weil die auch alle dann teilweise allein auf der Insel sind und sowas. Und das ist dann auch mal so ein gemeinschaftliches Thema, wo die dann gerne für sich sind. Ja, ab nächsten Jahr bieten wir dann was für zu Hause an. Also wir haben schon so eine Gans to go, zu sagen, machen wir für nächstes Jahr Gans oder Ente to go. Dann kann man sich das in der Strandhalle in der Box abholen. Das machen wir nächstes Jahr, das haben wir dieses Jahr leider nicht hingekriegt.
Aber ihr macht am 1. und 2. Weihnachtstag dann auch irgendwie Gans Ente Menü oder à la carte?
Ja,
oder?
Genau, à la carte. Machen wir à la carte auf. Es gibt aber auch Gans Ente, es gibt alles, was.
Sind da denn noch Tische frei?
Da sind noch Tische frei. Da kann man gerne reservieren. Also wir haben ja auch den ganzen Tag auf, also ab mittags um 12 bis 22 Uhr durchgehend warme Küche.
Oh.
Ne? Oder auch kalte Küche und Kuchen und also.
Macht ihr generell 7 Tage die Woche auf oder wie macht ihr das?
Nee, wir haben normal in der Nebensaison haben wir Montag, Dienstag Ruhetag. Jetzt über die Weihnachtstage haben wir alle Tage auf. Versuchen das immer so in der Hauptsaison natürlich mehr Tage da zu sein, aber sonst sind wir eigentlich 5 Tage die Woche, Montag, Dienstag frei und
aber Hauptsaison dann wahrscheinlich.
Da gönnen wir uns wahrscheinlich nur einen Ruhetag. Aber auch das muss man leider in der heutigen Zeit auch immer so ein bisschen spontan entscheiden, wie das Personal halt kann und verfügbar ist. Also wenn wir dann jetzt doch noch 2 Leute dann zusätzlich finden für die Hauptsaison, dann können wir natürlich auch die ganzen Tage aufmachen, 7 Tage die Woche, was man sich natürlich eigentlich wünscht. Aber
ich denke auch für den sogar, ich glaube wahrscheinlich sogar bei dem Kiosk, ne, müsst ihr vielleicht sogar 7 Tage.
Genau, oder? Mit dem Kiosk, das kriegen wir 7 Tage gewuppt, das ist kein Problem. Da gibt's dann kleine Speisen, Milchreis, Currywurst, einen Burger haben wir da, ne, oder auch mal vielleicht ein Tagesgericht, ganzen Getränke und sowas, genau. Aber das Restaurantbetrieb, da ist halt immer schon der Ruhetag wichtig, dass man auch das Personal ist heutzutage halt das Gold, was wir haben.
Wollte ich gerade sagen, weil das ist ja in Hamburg, das kennst du auch, ist es ja so, da sagt man, zum Beispiel, wenn ein Koch aus der einen Tür rausgeht, geht in die nächste Tür wieder rein und hat einen Job.
Ja, absolut. Ja,
und das ist, glaube ich, teilweise so richtig so, werden ja teilweise sogar Prämien gezahlt, wenn man Mitarbeiter bringt.
Ja, absolut. Es gibt ja Headhunter und es gibt Firmen, die einen wirklich Personal besorgen. Und
von sowas. Ganz weit her. Ich hatte letztens, was war das, irgendwo aus Asien. In Kampen, die kam extra aus Asien. Das muss ich auch nochmal weiterverfolgen, das Thema. Fällt mir gerade wieder ein. So, jetzt hast du ja aber nicht nur, das finde ich ja total spannend, jetzt hast du ja nicht nur die Strandhalle. Die Strandhalle, wenn ich fragen darf, machst du jetzt mit wem zusammen?
Zusammen in der Gesellschaft bin ich mit dem Tom Kinder, mit dem machen wir auch zusammen das Pony, auf das wir, glaube ich, gleich
genau.
zu sprechen kommen. Genau, und die Chefin vor Ort, weil wir haben immer eine Chefin vor Ort, ist die Andrea, die auch familiär, das ist die Tante meiner Frau, also auch da
sind wir. Ist sie denn war die vorher schon auf der Insel oder nee, ist sie jetzt extra da?
Genau, die kommt ursprünglich aus Krefeld, hat es aber auch immer sehr auf die Inseln gezogen, auf die Nordseeinseln. Ursprünglich eher so Norderney und sowas. Und dann hatte sie mal irgendwann gesagt, so, wenn du mal irgendwas Tolles da oben hast, dann sag mal Bescheid. Und das war halt jetzt der Punkt. Und dann habe ich gesagt, wenn du Lust hast und so. Und wir freuen uns natürlich immer, wenn wir Menschen haben in solchen Positionen, denen wir Vertrauen haben und verbunden sind. Mehr geht natürlich nicht. Familie ist natürlich, kann auch natürlich auch mal Probleme geben, aber bei uns sei nicht immer, dass es keine Probleme gibt, die man nicht lösen kann.
Ach toll, also das ist aber sind deine Brüder auch mit drin?
Meine Brüder sind die sind auch mit drin. Ja, mein großer Bruder Felix, der macht so sehr mehr der Buchhalter und Personaldienstleister, sage ich mal. Und mein kleiner Bruder natürlich auch und da unterstützt, der ist halt so, ist hauptsächlich so Kassensysteme, Events und diese ganzen Geschichten. Also das kann er am besten. Also jeder tut das, was er kann.
Eine richtige Familienbande. So, richtig, genau. Pony 2020 übernommen. Jetzt nochmal für die Hörer, die es nicht kennen, eines der legendärsten Nachtclubs, kann man ja quasi sagen. Also das ist ja nichts. Also und eigentlich auch früher hier Gunter Sachs und Promis rauf und runter, ne? Immer bis früh in den Morgen schon gefeiert. So, ihr habt das 2020 übernommen von dem Oscar Schnitzler.
Genau. Ja.
Sag nochmal, wie kam das zustande?
Wir hatten schon öfter mit dem Pony zusammen in Hamburg Veranstaltungen gemacht, also auch mit Oscar Schnitzler, weil wir betreiben in Hamburg ja auch unter anderem das NoHo. Und haben dann immer so Kooperationsveranstaltungen.
Also nur, entschuldigung, auch da müssen wir wieder, weil die Leute hören uns ja Gott sei Dank in der gesamten Republik und auch im Ausland, das NoHo.
Genau, NoHo ist eine klassische Diskothek, also auch heutzutage sagt man ja Nachtclub, früher war das unanständig, heute nennen wir das Club oder Nachtclub. Betreiben wir auch seit jetzt mittlerweile 10 Jahren und ist so in Hamburg der Club, die Disco, wo man
ja,
so
ja, aber auch, die muss ja auch sagen, wo das ist in Hamburg.
Auf der Reeperbahn natürlich.
Ja, also ich meine, das ist ja, also nun, mehr geht nicht, ne? Ja. Also genau.
Wo eigentlich ein Nachtclub hingehört, ist dann mitten auf der Reeperbahn, also über den Dächern der Reeperbahn in der 5. Etage. Auf 2 Etagen wird da jedes Wochenende Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag gefeiert. Nee, Donnerstag leider nicht mehr. Freitag, Samstags und Mittwochs wird da gefeiert bis in die frühen Morgenstunden. Es ist nach 10 Jahren nach wie vor einer der angesagtesten.
Genau, du hattest dieses Jahr, glaube ich, ne? 10 Jahre.
Dieses Jahr war 10 Jahre Club Jubiläum, genau. Ja.
Wahnsinn, genau. Also den Oscar kanntet ihr über gemeinsame Veranstaltungen. Genau. Und dann hat er gesagt, ich will aufhören. Und dann habt ihr gesagt, okay,
genau, das Pony hat immer, wenn das Pony zu hatte, mal in Hamburg eine Season-Closing-Party gemacht und wir haben mit dem NoHo mal eine Party im Pony gemacht und irgendwann haben wir uns zusammengetroffen und dann meinte er so, wir müssen mal die nächste Party besprechen. Dann habe ich zu ihm gesagt, so, ja, ich habe gehört, du möchtest den Laden vielleicht verkaufen. Und dann hat er gesagt, ja, wie kommt's denn da drauf? Ich so, ja, man hört ja vieles. Und dann hat er uns in dem Gespräch einen Preis gesagt. Und dann bin ich kurz rausgegangen, habe ich einen Freund angerufen, der damals auf der Insel gewohnt hat. Und habe gesagt, hier wollen wir es machen. Und dann haben wir ihn eigentlich eine Stunde später gesagt, wir machen das. Und ich glaube, wir waren auch 4 Wochen später, waren wir beim Notar und haben das wieder dran. Das ging richtig, richtig schnell.
Aber ihr habt ja die Betriebsgesellschaft übernommen oder habt ihr die Hütte gekauft?
Nein, wir mussten die Betriebsgesellschaft haben wir übernommen. Wir sind da Mieter von einer ganz tollen Vermieterfamilie, auch eine große Familie auf Sylt, die das an uns vermietet hat oder den Mietvertrag auf uns umgeschrieben hat, dass wir das machen durften und auch verlängert hat den Mietvertrag. Genau, und seitdem betreiben wir das. Für Oskar war es natürlich damals ein Traum, dass es so schnell geht, weil 2 Monate später kam Corona, da wusste ja keiner, was da los war, und dann hatten wir erstmal die Türen wieder zugemacht, ja.
Aber ihr habt ja ganz viel da auch gemacht, ihr habt ja auch, wann war das, letztes oder vorletztes, habt ihr umgebaut nochmal groß, ne? Also nochmal renoviert.
Ja, im Pony haben wir eigentlich seit den letzten 2-3 Jahren nur umgebaut. Also okay. wir haben erstmal den Außenbereich neu gemacht, weil wir dachten, Corona geht nicht so lange, machen wir erstmal außen. Dann stellte sich raus, geht doch länger, dann haben wir innen alles neu gemacht, dann haben wir die Toiletten neu gemacht, dann haben wir die Küche komplett gemacht, weil das ist ja auch eine Neuerung im Pony, die wir gemacht haben. Pony war wirklich auch eine Disco, die hat um 19 Uhr die Außenbar aufgemacht, eine wunderschöne Schirmbar draußen. Und haben 22 Uhr hat dann der Club aufgemacht. Wir machen es jetzt ganz anders. Wir machen um 12 Uhr auf. Wir bieten Mittagstisch, wir bieten eine volle Karte. Also man kann auch bei uns Currywurst essen.
Um 12 Uhr mittags macht ihr auf.
Genau, ja. Und auch bei uns kann man jetzt Kaffee und Kuchen essen. Also eigentlich ein Club, der sich ein bisschen weiterentwickelt hat, der auch gemerkt hat, die Leute möchten mehr Day Club, nennen wir das ja heutzutage. Also am Tage Wein trinken, am Tage Champagner trinken oder ein Bier oder was auch immer.
Oder Kaffee
Apfelschorle,
halt.
Apfelschorle, Espresso. Wir haben alles da, genau.
Aber es ist ja krass, dass ihr das wirklich auch geschafft habt. Das heißt, ihr habt aus einer Disco, einem Club, auch ab 12 Uhr, ich bin gerade völlig begeistert, das ist ja toll. Und Essen, Speisekarte, hast du gerade gesagt, ganz normal. Und wie macht ihr es da mit den Opening-Zeiten so? Also wenn die, also tagemäßig, weil ich meine...
Ja, in der Saison haben wir nur den Sonntag geschlossen.
Ah, okay.
Ja, ansonsten haben wir durchgängig auf. Jetzt gerade absolute Nebensaison in Kampen, da hat der Laden ganz zu, also bis zum 25.
Wie lange habt ihr euch Pause gegönnt?
Ja, wir gönnen uns Pausen, aber in den Pausen machen wir dann auch mal wieder.
Wie, aber habt ihr jetzt seit schon einem Monat zu oder wie?
Ja, genau, seit 4 Wochen ist jetzt circa zu.
Ach, wirklich?
Ja, genau. Es ist leider in Kampen ist wirklich
der, ist
so...
Ist der Hund begraben, ne, jetzt gerade?
Ja, genau. Da gibt's wirklich die Hochsaison, und zwischen Hochsaison und Nebensaison ist auch an wirklich gar nichts los. Das ist halt in List anders. Da gibt's halt die Spaziergänger und die unwetterfreundlichen Leute, die auch gerne mal in Sturm rausgehen. Aber Kampen ist halt schön Wettergebiet, sage ich mal.
Ja gut, aber das jetzt kommt ja nun aber diese Zeit, du hast gerade gesagt, am 24. geht's wieder los.
Mhm, ja.
Und habt ihr da auch im Pony irgendwelche Specials?
Ja, da haben wir auch 7 Tage die Woche geöffnet. Wir haben eine große Silvesterparty.
Und da gibt's noch Karten?
Und da gibt's wahrscheinlich keine Karten mehr, aber noch an der Abendkasse. Also wir haben ja so eine Abendkasse, also man kann sein Glück immer versuchen.
Aber das ist ja auch Wahnsinn. Und dann habt ihr auch, aber an den anderen Tagen kann man kommen oder ist da auch irgendwie...
Da kann man kommen, wie man lustig ist, genau.
Ab 12?
Ja, ab 12 Uhr mittags ist eigentlich zwischen Weihnachten und Silvester.
Ich glaube, da geht's richtig ab, glaube ich.
Genau, das ist nochmal Vollsaison.
So, und dann ist ja irgendwann wieder Silvester vorbei, dann ist ja Anfang Januar, dann macht ihr wieder zu.
Genau, am 8.1. schließen wir wieder. Und öffnen dann eigentlich erst wieder Ostern.
Ja, das ist ja eigentlich ein schönes Business mit dem Pony, muss man sagen.
Ja, absolut. Ja. Also wir sind halt ein klassisches Saisongeschäft. So ein bisschen muss man sich das vorstellen wie eine Skihütte.
Ja.
Die macht dann ja auch wirklich und kriegt ja Personal. Also wir haben auch unsere Köche zum Beispiel aus dem Pony. Der Thomas, den wir da haben, der kocht normalerweise im Elle Paradiso in St. Moritz den ganzen Winter über. Und im Sommer kommt er dann zu uns. Also es ist dann auch so ein schöner Wechsel.
Das ist natürlich praktisch.
Ja, total praktisch, genau. Also auch wir kriegen unser Personal viel aus der Ferne. Also hauptsächlich aus den Skigebieten sind im Sommer natürlich viele dann auf Sylt, ja.
Und sag mal, wenn ihr jetzt, aber ich habe das richtig verstanden, aber abends, also jetzt generell ist abends ja trotzdem auch noch Party. Also das heißt nicht, dass ihr jetzt um 22 Uhr schließt.
Nein, nein, wir sind trotzdem noch richtig kleiner, verruchter Nachtclub. Und das wollen wir auch sein.
Also das geht ja bis 5 oder wie?
Genau, die Lichter werden dann auch dunkel gestellt und es ist ein DJ ist jeden Tag da und es wird auch getanzt und es wird gefeiert. Auch sehr laut und exzessiv und es kommen auch viele Leute, ja.
Aber ich habe immer das Gefühl, wenn ich da bin, das ist natürlich auch mal an so Pfingsten und sowas in der Art, wenn ich dann bei euch bin, die Leute sind alle, also ich bin jetzt in Mitte 40 und die Leute sind alle so jung. Ist dir das auch schon mal aufgefallen oder ist das Bei euch?
Ja, ich glaube auch. Wir sind einfach Mitte 40.
Nein, aber die ist jetzt auch schon mal auf, die sind doch Mitte 20 oder
ja, ja, viele. Absolut, absolut, absolut. Aber ich kann mich auch daran erinnern, dass ich mit Mitte 20 auch da dann war. Also
das, aber wo gehen wir jetzt hin?
Ja, das ist das große Problem. Aber im Pony und in der Strandhalle funktioniert das hervorragend im Einklang. Also wir haben teilweise drei Generationen da sitzen. Ne? Also da sitzt der Sohn mit dem Vater und der Vater vom Vater. Also das ist wirklich schön, manchmal zu sehen, wie die da über Generationen im Pony sind und so. Und deswegen haben wir halt auch die Außenbahn in den Club. Also wer draußen sitzen will, der hat es nicht so laut. Wer rein will und richtig tanzen möchte, kann reingehen. Dann gibt es Tische auch im Pony, wo man die ganze Zeit auch sitzen kann. Man muss ja nicht die ganze Zeit tanzen. Also ist für alle irgendwie was da.
Weil wir schon in der Zeit fortgeschritten sind, weil es ja eben so spannend ist, mit dir sich über Sylt zu unterhalten. Wie kam denn, hattest du, bevor du das Pony übernommen hast, hattest du da schon irgendeine Affinität zu der Insel? Also warst du irgendwie oft da oder?
Nee, witzigerweise nicht so groß, wie sie jetzt ist. Also das ist eine späte Liebe, sage ich mal. Ja, und das haben aber, glaube ich, auch viele. Auch trotzdem, dass man aus Hamburg kommt, gab es ja immer so, entweder fährt man nach Sylt.
Wo bist du denn hingefahren? Vor Sylt, Norderney?
Ich bin großer Segler.
Ah, wirklich?
Deswegen war es für uns mehr so das Thema mit unserer Familie, um die Inseln rumzusegeln oder als auf den Inseln selber Urlaub zu machen. Und deswegen bin ich halt immer, also Nordsee, Ostsee, Mittelmeer, waren wir immer viel unterwegs, also von klein auf. Und deswegen habe ich sehr spät dann auch kennengelernt, dass es mal ganz schön ist, auf einer Insel zu sein, ohne irgendwie feuchte Klamotten und ja, mit festem Wasseranschluss.
Und hast du da, wenn du da bist, hast du eine Wohnung?
Wir haben ausreichend Personalwohnungen da, wo ich dann unterkommen kann. Im Notfall gehe ich dann auch mal ins Hotel. Ne? Also das, aber so einen festen Wohnsitz habe ich da noch nicht.
Aber Tim, ja, letzte Woche gerade wieder Immobilienmarkt da bei mir im Podcast gehabt und die Preise fallen. Also könntest du dir vielleicht mal vorstellen, perspektivisch?
Eher, wenn ich wirklich öfter bin, weil ich bin kein Freund von diesen ganzen Häusern auf Sylt, die ganze Zeit leer stehen. Und das finde ich auf Sylt auch ein ganz großes Problem. Und deswegen möchte ich nicht der Nächste sein, der jetzt sich ein Haus holt und dann vielleicht nur zwei Wochen da ist. Ich glaube, da wird jeder Quadratmeter irgendwie gebraucht und sinnvoll zu nutzen sein. Und deswegen, wenn ich da bin, schlafe ich dann bei uns in den Personalzimmern oder halt in einem Hotel. Und die dann wirklich auf der Insel leben wollen, die sollen sich dann eine Wohnung kaufen, Haus mieten oder so. Aber ja.
Bist du denn Silvester da?
Dieses Jahr leider nicht. Wir wechseln uns da ja immer ab. Das ist ja das Problem, wenn man so viele Läden
hat. Wollte ich gerade sagen.
Ja, ganz genau. Man kann nicht an allen Orten gleichzeitig sein. Deswegen also Tom und die Andrea sind in der Strandhalle und im Pony und vertreten mich dann natürlich auch exzellent.
Jetzt müssen wir wirklich aber nochmal einmal drauf kommen, weil das Wahnsinn ist, was ihr in Hamburg alles macht. Haben wir aufgezählt. Zähl doch nochmal ganz kurz auf, was du in Hamburg und mit deiner Familie auch machst.
Ja, also unter anderem, also das Noho, im selben Gebäude machen wir noch das Thomas Reed, das ist ein Irish Pub, auch mit einer kleinen Disco unten drin. Dann haben wir das Frieda B, auch am Hans-Albers-Platz, auch auf St. Pauli an der Reeperbahn. Dann betreiben wir noch zusammen mit Freunden eine Brauerei, machen ein bisschen Bier.
Oh, das finde ich spannend. Wie heißt die?
Eine Landgang-Brauerei. Also wir brauen handgebraut in Bahrenfeld, also in Hamburg-Bahrenfeld. Machen jetzt ungefähr 8000 Hektoliter und beliefern damit auch die Gastronomie und Supermärkte so in Norddeutschland. Gibt es natürlich auch in der Strandhalle. Also wie jeder, der
auch im Pony?
Auch im Pony,
ja. Auch in den anderen Läden, auf dem Kiez?
Ja, wir haben das, überall haben wir das mittlerweile
implementiert.
Ja. Implementiert, natürlich.
Sehr gut.
Auch ein sehr gutes Bier und es ist nicht nur dieses Thema Craft Beer, es ist einfach ein ganz normales Pilz, was man auch gut trinken kann. Für uns sehr wichtig. Ja, und dann machen wir noch viele Kleinigkeiten. Also wir sind auch zum Beispiel das Thema Bierpong-Bar ist ein Thema, was wir angefangen haben während Corona, weil wir da so ein bisschen neue Konzepte gesucht haben und so. Jetzt machen wir eine Bierpong-Bar in Hamburg und in Köln.
Moment, aber wo machst du die Bierpong-Bar?
Eine haben wir auf der Reeperbahn und eine haben wir in Köln auf den Ringen.
Kenne ich. Aber ja, heißen die einfach Bierpong-Bar?
Genau, das Spiel ist ganz einfach. Man muss mit Tischtennisbällen in Becher einen Ball reinwerfen und das ist dann so ein Spiel, wer als erstes 10 Becher getroffen hat, hat gewonnen. Und das spielt man mit Bier in den Bechern. Ja, also es ist ein witziges Trinkspiel, das kommt aus Amerika, aus der Studentenszene. Ja, und das haben wir während Corona gemerkt, dass das ganz gut funktioniert und jetzt haben wir daraus ein kleines Abenteuer für uns gestartet und haben gesagt, dann machen wir ein paar mehr von diesen Läden.
Genau. Aber dann kannst du ja, hast du denn schon wieder, wenn du, aber finde ich interessant, dass du gerade sagst, ich mache das in Köln.
Ja, wir sind ja nicht festgelegt. Ne? Nee,
aber du hast auch, ja, wie ich dich kenne, noch weitere Städte im Auge.
Absolut, absolut, absolut. Wir testen jetzt gerade, sind wir ab Februar in Lüneburg zum Beispiel, machen wir ein Pop-up. als Bierpongbar, weil wir natürlich auch gucken gehen, wie es funktioniert in Kleinstädten und wo ist die Nachfrage groß. Ja, da machen wir auch mit einem Partner zusammen, mit Marcel heißt der, der hatte die Idee zu diesem ganzen Thema Bierpong, da muss man halt auch drin sein, das ist nicht so einfach, auch wenn man sich das einfach vorstellt. Ja, und das wird auch eine witzige Reise, glaube ich, ja.
Dann könnte man ja sagen, es ist auch gar nicht ausgeschlossen, Bierpong auf Sylt.
Haben wir auch schon mal überlegt, dass wir dann, genau.
So du musst halt eine etwas andere Lage nehmen, aber ich sag mal, Friedrichstraße ist jetzt eine andere frei als Pop-up, also ich find's gerade
ja, absolut. Witzig. Als Pop-up haben wir auch gesagt, wäre Sylt auch ein Thema. Da in Sylt ist halt nur das Problem mit den saisonalen Schwankungen, dass man dann auch wirklich überlegen müsste, macht man das denn im Winter zu, rechnet sich das denn wirklich? Ne? Also wir haben auch schon Mallorca überlegt und solche Sachen, also man kann das überall auf der Welt machen. Muss halt nur gucken, wie man das gehandelt kriegt, ne? Das ist das Wichtige.
Ich finde das total spannend und bei dir finde ich es so spannend, wie du es immer alles unter einen Hut kriegst, weil du hast ja 3 Kinder.
Ja, genau.
Familie und alles. Und das heißt, bei dir gibt's dann Arbeit und Familie.
Absolut, ja.
Und Segeln?
Segeln gibt's nicht mehr so gut. Viel. Das und machen wir dann mit der Familie.
Golf also spielen noch?
Ich kann alles, aber ich habe keine Zeit dafür, muss ich ehrlich gestehen. Also ich könnte jede Woche Tennis spielen, hätte ich Lust drauf. Ich könnte auch jede Woche Golf spielen, aber man muss sich das schon genau anteilen. Und deswegen schauen wir auch jetzt für die Zukunft, dass wir weniger Beteiligung machen, mehr selber machen, was am Ende aber dann zu weniger Arbeit führt und das ein bisschen systematischer noch machen, dass man ein bisschen mehr Zeit hat noch für die Familie. Das ist natürlich nicht total ins Abseits gerät. Ja.
Aber ich finde das trotzdem krass, weil du ja immer so viel neue Sachen machst. Wie gesagt, du hast uns mit der Strandhalle auf Sylt auch überrascht. Und wie gesagt, jetzt vielleicht noch Bierpong auf Sylt. Ganz zum Schluss die Frage, weil es ist die letzte Folge in 2023, sozusagen die Weihnachtsfolge mit Tim. Was steht bei euch Weihnachten an?
Weihnachten bleiben wir zu Hause.
In Seevetal.
Zu Hause in Seevetal, genau. Und genießen einfach mal die ruhige Zeit. Das ist für uns, glaube ich, das Wichtige. Deswegen bin ich auch wenig in den Läden unterwegs, lasse das alles laufen und
Aber Silvester musst du natürlich wahrscheinlich schon mal in den einen oder anderen Laden, weil ich meine, da auf dem Kiez.
Genau, Silvester sind wir natürlich ein bisschen unterwegs.
Und was gibt's zu essen bei euch zu Hause? Darf ich das fragen? Heiligabend? Wieder eine Tradition.
Wir essen eigentlich immer Filet Wellington. Das ist so, für uns ist Gans und Geflügel ist zu einfach, zu schwer für uns herzustellen als Nicht-Köche. Deswegen versuchen wir uns da immer so einfach, aber schön.
Super. Dann würde ich sagen, erstmal ganz herzlichen Dank dir, Tim.
Danke auch.
Und dann wünschen wir jetzt allen Hörern, wie ich das immer nenne, frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Und die nächste Folge vom Sylt-Podcast ist dann also am 19. Januar abrufbar.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie unter abendblatt.de/podcast.